Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen. Und es ist mir eine Freude, dass ich heute hier sein kann, um das Wort Gottes zu verkündigen. Ich bin gebeten worden, kurz etwas auch zu meiner Person zu sagen. Ja, mein Name ist Rudolf Ebertshäuser, ich bin 65 Jahre alt geworden inzwischen und bin mit einem Alter von 30 Jahren gläubig geworden. Vorher war ich Marxist und kommunistischer Aktivist. Und dann später auch noch im New Age. Und der Herr hat mich herausgerettet, hat mich geführt in seine Nachfolge. Allerdings war diese Nachfolge nicht ohne Schwankungen und Abwege von meiner Seite. Und meine Frau und ich, wir waren 4 Jahre lang in einer charismatischen Gemeinde, hatten Zungenreden, waren also fest überzeugt, dass die große endzeitliche Erweckung und Geistesausgießung jetzt dann bald kommt und mussten dann nach einigen Jahren durch Gottes Gnade feststellen, dass wir verführt worden waren. Dass das alles unbiblische, falsche Lehren waren, die zwar fromm klangen, aber letztlich einer Irreführung und irreführenden Geistesmächten entsprungen sind. Wir haben also auch wirklich diese Geistesmächte erlebt im Toronto-Segen, wo die Leute dann unter Handauflegung in Trance umgestürzt sind, wo wirklich Dinge passiert sind, die Geisteskräfte vorausgesetzt haben, aber irgendwann mussten wir feststellen, dass es nicht der Geist Gottes ist. Und dann ist es ein Verführungsgeist. Ja? Das hat uns erschreckt, das hat uns damals aufgeweckt als junge Christen. Ich war etwa 2 Jahre alt im Glauben, als ich in diese Bewegung reinkam, und es war dann so, dass wir gemerkt haben, wir leben in der Endzeit. Ja, das war uns vorher gar nicht so klar gewesen. Ich habe auch immer Matthäus 24 gelesen, nur das war mir nicht bewusst, was das bedeutet, dass wir in der Endzeit leben. Und durch diese eigenen schmerzhaften persönlichen Erfahrungen wurde uns das so richtig bewusst. Wir leben in einer gefährlichen, herausfordernden Zeit, in einer Zeit, in der sich Verführung, Bosheit und die Mächte des Satans in besonderer Weise aufmachen, aber natürlich auch in einer Zeit, wo der Herr Jesus den Seinen auch in besonderer Weise beistehen will und beisteht. Ja, ist ja nicht so, dass wir diesen finsteren Mächten, diesen bedrohlichen Entwicklungen schutzlos ausgeliefert wären, sondern unser Herr und Heiland steht uns bei. Aber es ist eben ganz wichtig, dass wir auf der Grundlage der biblischen, gesunden Lehre nahe bei ihm sind. Und das war die Lektion, die wir schmerzhaft lernen mussten. Wir haben uns dann wirklich auch bewusst 1992 losgesagt von diesem Irrgeist, von allen Handauflegungen, von allen Visionen und diesen ganzen schwärmerischen Dingen und durften durch Gottes Gnade nüchtern werden, frei werden, die biblische Wahrheit zu studieren. Eine Frucht war dann eben mein Buch, die charismatische Bewegung Licht der Bibel, was der Frank vorher erwähnt hat, wo ich einfach versucht habe, nochmal für mich eigentlich und für Charismatiker diese ganzen falschen Lehren noch einmal von der Bibel her zu überprüfen und zu widerlegen. Ja, das war auch für mich wichtig, dass ich sozusagen aus diesem falschen Denken rauskam und die gesunde Lehre der Bibel verstehen durfte. Und das durfte auch manchen anderen eine gewisse Hilfe sein. Der Herr hat es dann so geführt, dass ich eine Zeit lang in der Revision der Schlachterbibel mitarbeiten durfte, 7 Jahre lang. Das war für mich ein großer Segen, sozusagen der Ersatz für eine Bibelschule. Ich bin ja nicht für Bibelschulen, empfehle sowas auch nicht, aber sagen wir, die vertiefte Beschäftigung mit Gottes Wort ist natürlich ein herrliches Vorrecht und ein Segen. Ja, und das, danach hat es Gott so geführt, dass ich in einen vollzeitlichen Lehr- und Verkündigungsdienst eintreten durfte. Ich habe Bücher geschrieben und schreibe immer noch Bücher, auch solche Broschüren. Wollte ich auch nochmal sagen, dieser Broschürentisch, die sind kostenlos, diese Broschüren. Wer will, kann eine Spende geben, aber das ist keine Voraussetzung. Und es sind zum großen Teil biblische Untersuchungen gegenwärtiger Gemeindeströmungen. Was sagt die Bibel zur Gemeindewachstumsbewegung, zu Willow Creek, zu Ökumene und natürlich auch zur Charismatik? Und diese Dinge, das lohnt sich, dass wir das in der Endzeit prüfen, denn wir leben in einer Zeit, wo wir wach sein müssen und wo wir auch gegründet sein müssen in Gottes Wort. Deswegen freue ich mich auch sehr über den dritten Vortrag, den unsere Brüder ausgewählt haben. Ja? Hab Acht auf die Lehre. Das ist wichtig für uns heute. Ja, und so hat der Herr geschenkt, dass ich immer wieder auch Bücher schreiben durfte, die aufklärend sind, auch auferbauende Bücher, die helfen im Glaubensleben. Und auch heute wollen wir über die Endzeit hören, aber wir wollen uns auch ermuntern lassen zu einer treuen Nachfolge des Herrn Jesus. Ja, es geht nicht nur darum, lauter Probleme und Gefahren am Horizont aufzuzeigen, sondern es geht auch darum, auf den Herrn Jesus hinzuweisen, der uns die Kraft gibt, in dieser letzten Zeit durchzukommen, als Überwinder durchzukommen. Ja, der erste Vortrag, da geht es ja darum, Endzeit. Was sagt die Bibel über diese letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi? Ich möchte einfach mal am Anfang etwas lesen aus dem Propheten Daniel. Das ist ja einer der Propheten, die am meisten über die Endzeit gesprochen haben. Ja, ist interessant. Schon in Daniel 2, Vers 28 lesen wir, wie dieser Prophet Daniel, dieser Mann Gottes, einem heidnischen König etwas von der Endzeit sagt. Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Und dann Vers 44 und 45. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ich entschuldige mich, ich habe ein bisschen Erkältung, also ich hoffe, es wird nicht zu auffällig, aber ich muss immer mal wieder husten und schnupfen, das ist leider ein bisschen unangenehm. Ja, also hier wird ganz deutlich gesagt, es gibt einen Endpunkt in der Weltgeschichte. Ein Endpunkt, wo der heilige, lebendige Gott selbst in die Geschichte eingreift und dem Treiben der Heidenvölker, der Mächtigen, der Könige der Erde ein Ende bereiten wird. Und er wird eine Königsherrschaft aufrichten, die ewig bleibt, die nicht mehr gestürzt oder verändert werden wird. Und das ist das Ende der Tage. Das bedeutet, dass hier die Endzeit die Zeit ist, wo die menschliche Geschichte, die Zeit der Heidenvölker beendet wird und wo Gott selbst in die Geschichte neu eingreift. Dann lesen wir noch aus Daniel 12 etwas. Ja, wir lesen vielleicht sogar mal den ganzen Abschnitt Daniel 12. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und dann noch einmal Vers 9, wo der Herr, der Engel, zu Daniel spricht. Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl den, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also hier beantwortet die Bibel selber die Frage, was bedeutet Endzeit? Und zwar zunächst aus der Perspektive des Alten Testaments. Ja? Endzeit ist die Zeit, wo die Herrschaft der Heidenvölker, die Macht des Menschen zu Ende geht auf der Erde und wo Gott sein Königreich aufrichten wird im Gericht. Und neutestamentlich können wir das noch etwas vertiefen und sagen, Endzeit ist die Zeit, wo der Herr Jesus Christus wiederkommt als König und Richter. Und das ist im Grunde etwas sehr, sehr Tröstliches, was uns hier gezeigt wird. Dass nämlich die ganze Zeit, die ganze Weltgeschichte in der Hand des allmächtigen, ewigen Gottes ist. Gott regiert über alles. Heute sieht es nicht so aus. Heute sieht es so aus, als könnten Menschen irgendwelche mächtige, Trump oder Putin, willkürlich irgendwelche Dinge tun, Kriege vom Zaun brechen, Verträge brechen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass der lebendige, heilige Gott über allem regiert. Und er hat diese ganzen Ereignisse der Weltgeschichte in seiner Hand und er führt sie zu einem Ziel, zum Ende. Und dieses Ende ist eine Person, die wir kennen dürfen, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und das ist etwas sehr, sehr Tröstliches. Ja? Gott lässt die ganze Weltgeschichte auf einen Punkt zulaufen. Und das ist, dass er seinen Sohn offenbart in Macht und Herrlichkeit als den Richter über die Gottlosen und als den König, der Frieden und Gerechtigkeit über diese Erde, auf diese Erde bringen wird. Das ist Gottes Programm. Und zu Gottes Programm gehört es zu, dass für eine gewisse Zeit der Mensch seine Bosheit austoben darf, bis das Maß der Sünde voll ist. Und dann greift Gott ein. Ja? Und es ist ein großer Trost gewesen schon für die Juden, die gottesfürchtigen Juden damals, dass sie gewusst haben, jawohl, wir leben unter der Bedrückung der Heidenvölker. Es gibt mächtige Könige, die schalten und walten mit uns, scheinbar wie sie wollen. Aber Gott hat immer das Zepter in der Hand. Er hat diesen mächtigen Nebukadnezar, der Israel, der Juda aus Jerusalem und seinem Land vertreiben durfte. Gott hat ihm ganz klar gezeigt, wer hier wirklich regiert. Und er hat es anerkannt. Ja? Und so dürfen auch wir als Gläubige des neuen Volkes Gottes wissen, unser Schicksal, unser Lebensweg hier auf der Erde, bis der Herr wiederkommt und uns entrückt, der ist völlig in der Hand Gottes. Es kann uns überhaupt nichts geschehen, was Gott nicht in seinen Plan hineinverordnet und zugelassen hat. Und wir dürfen zuversichtlich sein, mitten in Bedrängnis. Ja, so wie auch die Juden damals. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Botschaft. Gott regiert souverän. Dass der Satan der Fürst dieser Welt ist, dass es einen Adolf Hitler geben durfte, das war alles Gottes Plan und Zulassung. Das ist nicht irgendwie Gott aus der Kontrolle gelaufen. Das ist eine lästerliche und unsinnige Vorstellung für jeden, der die Bibel kennt. Ja? Sondern Gott wirkt gerade auch durch die Auswirkung des Bösen. Und wenn wir uns einmal anschauen, was bedeutet denn Endzeit geistlich gesehen? Da müssen wir sagen, die Endzeit, ein Grundkennzeichen der Endzeit ist, dass der Mensch seine Gesetzlosigkeit und Bosheit auslebt bis zum Höhepunkt. Ja? Also das Böse muss ausreifen. Das ist ein Grundkennzeichen der Endzeit. Und es ist interessant, dass wir dasselbe finden in dem Gericht Gottes über die Amoriter, die Kanaaniter, die vernichtet werden sollten, völlig zu Recht durch Gottes Gerechtigkeit, durch Gottes Volk als Instrument. 400 Jahre zuvor sagt Gott dem Volk, dem Abraham über das Volk der Kanaaniter, das Maß der Sünden des Amoriters ist noch nicht voll. Ja? Es gibt ein Maß. Und Gott wartet mit dem Gericht, bis das Maß voll ist. Und deswegen heute, wenn wir die ganze Gesetzlosigkeit sehen, die Auflösung der Schöpfungsordnung, die Zerstörung von Ehe und Familie durch diese Genderpolitik, dann sehen wir, wie der sündige, rebellische Mensch sich immer mehr bemüht, das Maß seiner Sünde voll zu machen. Und es dauert auch nicht mehr lang, da bin ich überzeugt, bis das Gericht Gottes kommt. Aber Gott wartet zu, er will den Menschen Umkehr geben, er will nicht vor der Zeit sein Zorngericht bringen, aber wenn es dann kommt, dann kommt es auch wirklich in einer erschreckenden Weise und in einer Weise, dass die Sünder zittern müssen. Das sehen wir dann in der Offenbarung. Ja? Aber jetzt ist noch Gnadenzeit, mitten in zunehmender Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit gibt Gott noch seine Gnadenbotschaft. Kehrt um, glaubt an den Herrn Jesus Christus und ihr werdet herausgerettet aus dieser bösen Welt. Das ist eine wunderbare Sache. Und wir sollten diese Rettungsbotschaft auch eifrig weitergeben, solange wir die Möglichkeit noch haben. Weil irgendwann haben wir es nicht mehr. Und irgendwann hört der Tag der Gnade auf, die Gemeinde wird entrückt und dann geschehen eben diese Endzeitentwicklungen, die große Drangsal für Israel, die wir da im Daniel 12 finden, die der Antichrist als ein frecher Machthaber, der sich selber letztlich zu Gott erklärt. Und dann wird die Gesetzlosigkeit auf den Höhepunkt kommen. Und es ist ja interessant, wenn wir die heutigen Entwicklungen so ein bisschen anschauen. Ja, was bedeutet denn diese Gesetzlosigkeit? Nun, das bedeutet, dass der Mensch Gott als Schöpfer und Regent beiseite setzt und sich selbst zum Maß aller Dinge macht. Ich bin überzeugt, die letzte Religion der Endzeit wird ein Humanismus sein. Ein atheistischer Humanismus. Denn wir lesen im 2. Thessalonicher Brief im 2. Kapitel, dass der Antichrist, der Mensch der Gesetzlosigkeit, sich in den Tempel Gottes setzen wird und sich selber zu Gott erklären wird und keinen Gott über sich anerkennt. Ja, das ist die Ausreifung der Gesetzlosigkeit. Der Mensch sagt, ich bin selber Gott, ich bin meinem Schöpfer keine Rechenschaft schuldig. Ich bin das selber, das Maß aller Dinge, ich bin mein eigener Gesetzgeber. Ja? Autonomos. Autonomie bedeutet, ich mache mir meine eigenen Gesetze. Und letztlich ist das ja die Grundhaltung jedes sündigen Menschen, oder? Wir wollen selber unser eigener Herr sein. Wir wollen selber die Spielregeln schreiben, nach denen wir spielen. Und das ist Rebellion und Sünde gegen Gott. Ja? Und Gott wartet zu, bis diese Sünde auf ihrem Höhepunkt angekommen ist. Und dann kommt der Herr Jesus persönlich und vernichtet diesen Gesetzlosen, diesen Rebellen, in dem die ganze Sünde der Menschheit und die Bosheit des Satans sich persönlich vereint und kulminiert, nämlich den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes. Das heißt, da gehört gar nicht viel dazu. Da muss ja kein Engel her beschäftigen, sondern der Herr selber ist so mächtig, dass er diesen Antichristen mit einem Hauch, mit einem Wort vernichten wird. Ja? Nur das auch für uns als Trost, dass wir nicht eingeschüchtert werden von diesen antichristlichen Mächten, die ja schon heute sehr aktiv sind. Ja? Letztlich sind sie alle nichtig vor dem lebendigen und ewigen Gott. Sie haben nichts zu sagen. Sie werden weggefegt, wenn ihre Stunde gekommen ist und können überhaupt nichts dagegen tun. Gott ist allmächtig. Er regiert. Und er setzt dieser Zeit ein Ende. Und das gilt auch für uns, das herrliche Ende unserer Zeit hier auf der Erde als Gemeinde ist der wiederkommende Herr. Die Entrückung der Gemeinde. Und das ist etwas, was wir täglich und stündlich erwarten dürfen. Wir haben das auch in diesem schönen Lied vorher gesungen, dass das eigentlich auch einer der großen Mängel von uns Christen in dieser Zeit ist, dass wir uns hier in dieser Welt bequem einrichten und dass wir die Erwartung des wiederkommenden Herrn vernachlässigen. Wir alle gleichen diesen Jungfrauen die fünf Gottesfürchtigen sind ja auch eingeschlafen. Die Jungfrauen, die gottesfürchtig waren, sind genauso eingeschlafen wie die gar kein Öl dabei haben. Ja? Das muss uns zu denken geben. Also das ist wichtig, wenn wir wissen, wir leben in der Endzeit, dann ist es immer ein Weckruf, aufzuwachen, ernst zu machen mit dem Herrn Jesus. Die Sünde, die uns so leicht umstrickt, jede Last, jede Sorge abzulegen und auf den Herrn zu blicken, mit ihm durch diese Zeit zu gehen. Dann brauchen wir keine Angst vor der Endzeit zu haben. Viele Christen haben Angst vor der Endzeit. Das kommt zum Teil auch daher, dass sie falsch belehrt wurden und meinen, die Gläubigen müssten noch durch die große Drangsal und jeder müsste noch irgendwie unter Folter letztlich dann verhungern allmählich, weil er nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Das sind so Dinge, wo manche Bibellehrer und Verkündiger Gläubigen große Lasten und Nöte auferlegen, die die Schrift so gar nicht lehrt. Aber auf der anderen Seite muss auch klar sein, die Endzeit mit ihrer Zuspitzung der Bosheit wird auch für die Gemeinde, die den Herrn erwartet, ganz sicher auch noch zunehmende Bedrängnisse und Verfolgung mit sich bringen. Ja, wir dürfen also nicht meinen, wir könnten da in völliger Freiheit und Wohlstand und ohne Probleme durchkommen bis zur Entrückung. Das kann zwar so sein, es ist aber eher unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, dass wir sehr wohl in zunehmende vorantichristliche Bedrängnisse kommen. Und wie nahe wir der Wiederkunft des Herrn Jesus heute sind, das sehen wir, wenn wir das Bibelwort studieren und jetzt mal auch ins Neue Testament gehen, das sehen wir an verschiedenen objektiven Umständen. Ich möchte mal ganz grundlegend erwähnen, das ist uns allen sicher bewusst, dass eben die Wiederherstellung des Volkes Israel im Land Israel ein gewaltiges prophetisches Wunderzeichen war. Etwas, wo Gott seine Regentschaft in der Weltgeschichte vor aller Augen souverän demonstriert hat. Das sehen wir zu wenig, das sollten wir ruhig auch in evangelistischen Gesprächen erwähnen. Denn das ist ein Wunder, es gibt kein anderes Volk, das 2000 Jahre zerstreut und besiegt und zerschlagen ohne eigenes Land war, das diese 2000 Jahre Zerstreuung überstanden hat in seiner nationalen Identität und dann wieder in sein altes Land eingesetzt wurde. Ja, das gibt es nur in Israel. Und das, es war den Brüdern, die eben diese heilsgeschichtliche Schriftauslegung, diese prophetische Sicht vom Ende entdeckt haben, das war ja auch letztlich viele Lehrer der Brüderbewegung im 19. Jahrhundert, denen war das ganz klar, Israel muss wieder in sein Land. Weil am Ende spricht der Herr Jesus von Jerusalem, von den Juden, die den Sabbat halten in Jerusalem, von einem Tempel, in dem das Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Deswegen jeder bibelgläubige Christ muss sagen, die Al-Aqsa-Moschee wird irgendwann mal fallen. Und es wird dort ein jüdischer Tempel errichtet. Das wird noch spannend, ne? Das ist uns auch klar. Ja, warum da Gottes Wort in Zacharia sagt, ich will Jerusalem zum Laststein machen für alle Völker. Ja, zum Taumelbecher. Das ist uns allen klar, was das für ein Krieg gibt, wenn die Moscheen dort fallen und ein jüdischer Tempel errichtet wird. Aber ich war selber in dem Tempelmuseum, wo Juden diesen Tempel schon bis ins Einzelne vorbereitet haben, die Gewänder der Priester schon vorgerichtet haben, die Opferschalen und Instrumente, ja, das ist alles vorbereitet. Und es muss kommen. Der Herr sagt es. Ja? Und in diesem Sinn wurde auch die Rückkehr Israels in das Land etwa 100 Jahre vorher schon vorhergesagt und die Leute haben gesagt, die spinnen. Ja? Das geht doch gar nicht. Es ist unmöglich, dass die da zurückkehren können. Und Gott hat es so gefügt. Ja? Das ist das eine Endzeitzeichen, dass der Feigenbaum wieder ausschlägt, um das mal mit einem Wort des Herrn Jesus zu sagen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, für mich war das jedenfalls sehr eindrücklich, dass insgesamt die ganze Weltsituation im Grunde wie eine Bühne diese Endzeitszenarien, die die Bibel schildert, vorbereitet hat. Zum Beispiel gibt es eben heute schon auch im Nahen Osten UNO-Friedenstruppen aus verschiedenen Nationen. Wenn man also vor 200 Jahren gesagt hätte, wie soll das gehen, dass es mal ein Heer geben wird mit Soldaten aus allen Heidenvölkern, das gegen Jerusalem zieht. Das war noch gar nicht ohne weiteres möglich. Aber heute haben wir die UNO, heute haben wir UNO-Friedenstruppen, heute haben wir solche Eingreiftruppen, die in Kriege und regionale Konflikte eingreifen. Es ist alles vorbereitet. Ja? Und genauso, was mich schon aufgeregt hat, ist, dass hier ernsthaft in der Politik der EU und weltweit davon diskutiert wird, dass man das Bargeld abschaffen soll. Ich denke, das muss uns klar sein. Das bedeutet, dass wir ganz nah vor Offenbarung 13 stehen. Wo der Antichrist verbieten kann, zu kaufen und zu verkaufen, wenn man nicht einen bestimmten Code hat. Ja? Und für uns als Gläubige ist klar, wenn Offenbarung 13 so nahe ist, dann ist unser Herr Jesus noch näher. Ja, das ist immer noch, brauchen wir da nicht spekulieren über irgendwelche Daten, aber wir dürfen den Herrn ernstlich, täglich und bewusst erwarten. Ja? Ich glaube nicht, dass seine Wiederkunft noch so sehr lange verziehen wird. Zumindest sind wir geistlich gesehen gut beraten, wenn wir den Herrn täglich erwarten. Das ist eigentlich die Lehre der Bibel, ihn beständig zu erwarten. Ja, also wir sind nicht nur in der Endzeit, sondern wir stehen ganz sicher in den letzten Tagen der Endzeit für die Gemeinde. Und dann gibt es noch eine Endzeit für Israel, wenn die Gemeinde entrückt ist. Ja, das haben wir hier gesehen, da gehört die große Drangsal dazu, die Bedrängnis durch den Antichristen, die Entweihung des Tempels und auch das Gericht über die untreuen zwei Drittel von dem Volk Israel, wo dann ein geläuterter Überrest übrig bleiben wird, der den Herrn sieht, den sie durchbohrt haben und der dann wirklich Buße tut. Ja? Das sind also so eine Zusammenschau von verschiedenen Prophetien, ich kann jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber das ist so, dass wir als Gemeinde uns eben fragen müssen, was bedeutet es, dass wir in der Endzeit leben? Ja? Und da möchte ich doch auch nochmal etwas näher auf einige Dinge eingehen, die jetzt im Neuen Testament gelehrt werden. Zunächst mal lehrt das Neue Testament, dass in gewisser Weise wir schon jetzt seit Beginn der Gemeinde eigentlich in den letzten Tagen leben. Vielleicht lesen wir das mal im Hebräerbrief, im ersten Kapitel. Vers 1 und 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also der Herr hat mit seinem Kommen in der prophetischen Sicht, die ja letztlich von Israel ausgeht, die Prophetie, das Ende der Tage, die letzten Tage schon eingeläutet. Ja, wir verstehen, dass die Gemeinde eine dazwischen geschaltete Zeit ist, wo Gott aus Juden und Heiden ein besonderes Volk herausruft, die Begnadigten in Christus Jesus, die eben die Brautgemeinde des Messias darstellen. Aber die Endzeit wurde sozusagen eingeläutet mit dem Kommen des Herrn Jesus auf die Erde. Ja? Und trotzdem gibt es natürlich innerhalb dieser grundsätzlichen Spanne der Endzeit nochmal die letzten Tage der Endzeit. Und davon spricht zum Beispiel jetzt der zweite Timotheusbrief, das ist nun auch schon eine Weissagung, die uns zu unserem Thema bringt, was bedeutet die Endzeit eigentlich für die Gemeinde. 2. Timotheus 3 ab Vers 1 lesen wir, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also, hier sehen wir zwei Dinge. Erstens, es gibt die letzten Tage auch für die Gemeinde. Denn hier ist ja klar die Rede von der Christenheit, von der Gemeinde im Besonderen. Und das Zweite ist, diese letzten Tage sind nicht herrliche Zeiten, sondern schlimme Zeiten. Ich habe das schon kurz angedeutet, die Pfingstler und Charismatiker behaupten, die letzten Tage sind herrliche Zeiten. Glory! Ja, herrliche Zeiten, weil angeblich Gott seinen Geist noch einmal wie zu Pfingsten am Ende der Zeit ausgießen würde auf alle Menschen auf der ganzen Welt und es würden sich Millionen und Milliarden bekehren und es gäbe neue Wunderzeichen und neue Apostel. Und das ist Schwindel. Das stimmt nicht. Ja? Aber es klingt gut. Es klingt attraktiv. Es klingt verführerisch. Wer würde nicht gerne in herrlichen Zeiten leben, wo Gott ganz große Dinge tut und man selber dabei auch noch ganz groß rauskommt? Ja? Ja, die letzten Tage. Wie gesagt, die Pfingstler können ihre falschen Lehren nur deshalb vertreten, weil sie die heilsgeschichtliche Ordnung Gottes missachten und weil sie die Schrift nicht richtig unterscheiden und teilen. Ja? Ein biblischer Lehrer ist einer, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 2. Timotheus 2. Ja? Und das bedeutet, dass ich verstehen muss, die Geistesausgießung von Joel 3 ist nur für Israel. Ja, wenn man das den ganzen Propheten Joel im Zusammenhang liest, überhaupt keine Frage, das betrifft Israel und nicht die Gemeinde und nicht die Heidenvölker. Im Gegenteil, in Joel 4 werden die Heidenvölker genau dann gerichtet, wenn in Jerusalem und in Juda Errettung ist. Ja? Also das ist schon mal, kann schon mal gar nicht sein. Dann sehen wir in Lukas 21, wie der wahre Prophet, der Herr Jesus, vorhersagt, die Tage, bevor er kommt, werden sein wie Sodom und Gomorra und wie die Tage Lots und wie die Tage Noahs. Das heißt, in der Zeit vor der Wiederkunft des Herrn wird die Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit so ausreifen und so schlimm werden, inklusive Okkultismus und Sittenlosigkeit, dass es sein wird wie vor der Sintflut und vor dem Feuergericht über Sodom. Ja? Ist ja auch interessant, das ist auch so ein Endzeitzeichen, ja? Dass genau die Sünden Sodoms heute zu den moralischen Tugenden der heutigen Endzeitwelt erklärt werden. Ja? Das ist eine Erfüllung der Vorhersage unseres Herrn. Ja? Wir leben in der Zeit, wo Sodom und Gomorra wieder ganz neu inszeniert wird. Und da wird auch das Feuergericht kommen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, das wird Gott nicht zulassen und nicht tatenlos zusehen, dass solche Gesetzlosigkeiten und Bosheiten praktiziert werden auf die Dauer. Also, das heißt, die Endzeit ist nicht eine Zeit der weltweiten Erweckung. Es ist nicht eine Zeit, wo sich Millionen und Milliarden und ganze Völker bekehren. Das ist Irrlehre. Frommes Wunschdenken, aber letztlich auch Verführung des Teufels. Und genauso gehört zum Beispiel zum Teilen der Schrift dazu, dass die endzeitliche Gemeinde nicht auf dem triumphalen Höhepunkt ihrer Karriere ist, in Anführungsstrichen. Ja, das sagen die Pfingstler. Es gibt wieder neue Apostel, neue Propheten, neue Wundertäter. Und zwar alles noch viel toller als in der Apostelgeschichte. Noch mächtiger, noch größer. Und das ist auch wieder Lüge und Betrug. Gottes Wort lehrt uns, dass die wahren Apostel den Dienst der Grundlegung am Anfang der Gemeinde taten. Und Gottes Wort lehrt uns zum Beispiel in Hebräer 2, ab Vers 4, dass Gott die Wunderzeichen, die in der Bibel beschrieben sind, nur dem Christus und denen gab, die auf ihn gehört haben und nicht etwa allen Gläubigen danach. Das heißt, diese Wunderzeichen, die echten Wunderzeichen, hat Gott benutzt, um am Anfang in der apostolischen Zeit seine neue Offenbarung zu begründen, aber am Ende sagt die Bibel falsche Zeichen und falsche Wunder und falsche Propheten und falsche Apostel voraus, wo der Satan seine Lügenbotschaften damit beglaubigen will. Wir werden da gleich noch drauf kommen. Ja? Also das heißt, dass die letzten Zeiten sind schlimme Zeiten, herausfordernde, notvolle Zeiten für die wahren Gläubigen und nicht etwa tolle Zeiten. Das muss uns klar sein. Ja? So sagt es uns dieses Wort. Und wir wollen da gleich im Zusammenhang nochmal eben diese bekannte Endzeitrede des Herrn Jesus betrachten, Matthäus 24, die uns da auch noch einmal Aufschluss gibt über die letzten Zeiten und ihre Kennzeichen. Matthäus 24, Vers 3 in der Mitte. Da fragen die Jünger den Herrn, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also hier haben wir auch wieder die Endzeit. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, dieser Abschnitt ist unterschiedlich ausgelegt worden. Manche Ausleger verstehen, dass das alles sich nur auf Israel bezieht. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Verse, die ich vorgelesen habe, auch die ganze Zeit der Gemeinde mit umspannen. Ja? Und dass danach geht es wirklich um die große Drangsal für Israel. Dann lesen wir denn von dem Gräuel der Verwüstung, von Jerusalem, von Sabbat. Ja? Da sind wir eindeutig dort, wo die Gemeinde schon entrückt ist und wo Gott jetzt wieder mit Israel weitermacht. Ja? Aber diese Phase, die wir hier haben von Vers 4 bis Vers 12, 13, das ist eine Phase, die uns genauso betrifft. Und da wird deutlich, dass letztlich das Kennzeichen der Endzeit, das Hauptkennzeichen ist religiöse Verführung. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Also auf der einen Seite die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, die Welt wird immer boshafter, gottloser, die Gläubigen werden auch verfolgt und bekommen Druck. Aber die Hauptgefahr und das Hauptkennzeichen, das der Herr Jesus hervorhebt, ist die religiöse Verführung im Namen Jesu Christi. Und der Herr sagt ganz klar, viele werden unter meinem Namen kommen. Er sagt, es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen, in die Irre führen. Und das ist ein Kennzeichen, das unsere Endzeit je länger, je mehr ganz deutlich markiert. Also das ist ganz interessant, wir hatten praktisch im 17. und 18. Jahrhundert große Erweckungsbewegungen und wir haben im 19. Jahrhundert einen ganz klaren Umschlag. Auch am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es noch Erweckungsbewegungen, aber gegen Ende kamen immer mehr Sekten und Irrtümer auf. Ja, wenn man sich anguckt, wann wurden die Zeugen Jehovas gegründet, wann sind die Adventisten entstanden, dann war es oftmals gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, 1901 der Einbruch der Pfingstbewegung, eine massive Bewegung falscher Propheten, die die endzeitlichen Verführungen nochmal stark beschleunigt haben. Und auf der anderen Seite geht die Zeit der Erweckung unter den Gläubigen weitgehend zurück, zumindest im christlichen Abendland haben wir kaum noch Erweckung. Es geht um Treue, es geht um Gehorsam dem Wort gegenüber, aber die Zeiten, wo sich Tausende bekehrt haben, auf den Ruf des Evangeliums hin, sind im Westen weitgehend zu Ende. Ja? Ist klar, in anderen Ländern ist es zum Teil noch anders, das muss man auch sagen. Aber diese Zeit ist eben auch gekennzeichnet von Gesetzlosigkeit unter den Gläubigen. Und das finde ich so interessant, wenn wir den Vers 12 nehmen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Da steht im Grundtext für Liebe Agape. Und Agape, Liebe, ist eigentlich etwas, das nur die Gläubigen kennen, nicht die Welt. Ja? Also unter den Gläubigen nimmt die Gesetzlosigkeit zu und die Liebe erkaltet. Und dann sind wir da auch wieder bei 2. Timotheus 3. Sehr interessant, diese Leute, die da geschildert werden, das sind ja Christen. Die haben ja einen äußeren Schein der Gottesfurcht. Aber sie sind gesetzlos. Sie leben wie die Heiden. Ja, ihr Sündenkatalog liest sich wie der Sündenkatalog am Ende von Römer 1. Ja, kein großer Unterschied. Aber sie sagen, ich liebe Gott und ich bin doch auch fromm und gläubig. Ja? Ganz interessant, dass eben das ein Kennzeichen der Endzeit ist, dass die Gesetzlosigkeit nicht nur in der Welt immer schlimmer wird, sondern dass auch in solchen Kreisen, die sich zu Christus bekennen, die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Das sind die Leute, die sagen, ich bin ein moderner Christ, ich muss keinen Geboten mehr gehorchen. Ich bin doch vom Gesetz erlöst. Ja? Ich bin allein durch Glauben gerechtfertigt, deswegen brauche ich nicht gehorchen. Ich kann auch unverheiratet zusammenleben, ich kann in Sünde leben, das ist alles nicht so wichtig. Ja? Und das ist Verführung, das ist Irrlehre. Ja? Das ist nicht die biblische Lehre. Denn der Gläubige in Christus ist Christus gesetzmäßig unterworfen. Ja? Er ist nicht dem mosaischen Gesetz unterworfen, ganz bestimmt nicht. Aber sein Kennzeichen ist, dass er aus Liebe zu Christus die Gebote hält. Und dort, wo die Gesetzlosigkeit, der Ungehorsam überhand nimmt, das ist klar, Johannes 14, da liebt man den Herrn auch nicht mehr. Ja? Da erkaltet die Beziehung zum Herrn. Und das ist auch eine der Symptome der Endzeit. Und ich fürchte, dass auch ein Symptom ist, in unserem Leben kann das auch vorkommen. Und wir alle müssen uns immer wieder prüfen in der heutigen Zeit. Leben wir wirklich in der lebendigen Gemeinschaft und Nachfolge des Herrn? Sind wir solche, die aus Liebe die Gebote des Herrn halten, die sich absondern von der Welt, weil sie wissen, dass sie erlöst sind, dass sie berufen sind, ein Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein? Sind wir solche, die dem Herrn wirklich nachfolgen, oder haben wir nur noch ein Lippenbekenntnis und leben so, wie es uns passt, nach unseren eigenen Maßstäben? Das ist diese Gefahr der Gesetzlosigkeit in der Endzeit. Ja? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, auch die Gemeinde ist in einem geistlichen Niedergang befunden. Die Christenheit als Ganzes ist sowieso von dem Herrn abgefallen, im Prinzip schon im 2. Jahrhundert mit der Entstehung der katholischen Kirche. Das ist nicht mehr das biblisch-apostolische Christentum. Und es gibt seitdem nur ein Überrest. Und da werden wir beim nächsten Vortrag davon hören. Ein Überrest von gottesfürchtigen Gläubigen. Die große Masse hat nur noch eine äußerliche Beziehung zum Herrn. Namenschristen, solche, die getauft sind, die in die Kirche gehen, die aber nicht wirklich glauben und nicht wiedergeboren sind. Ja? Und diese große Masse wird sich von dem Herrn lossagen. Das ist 2. Thessalonicher 2, der Abfall muss geschehen. Ja? Und das, darunter verstehe ich, dass sich die Namenschristenheit unter dem Einfluss des Antichristen in aller Form von Jesus Christus und der Bibel los sein. Und zurzeit sind die ja auch schon abgefallen, aber sie haben den letzten Schritt noch nicht getan. Ja? In den Bekenntnissen der EKD und anderer liberaler Kirchen, die gar nicht mehr lebendige Christen sind, steht immer noch drin, wir glauben an Jesus Christus, wir glauben an die Bibel, wir glauben alles. Ja? Bloß keiner macht es mehr, ja? Von den Führern und von den Pfarrern und bis auf wenige Ausnahmen. Aber einmal wird man sich auch offiziell von Jesus Christus lossagen. Und das ist dann der Punkt, wo dann letztlich auch die Hure Babylon dem Gericht Gottes übergeben wird. Ja, das ist ja auch so eine Linie, die wir im prophetischen Wort finden. Die Hure Babylon muss immer größer und mächtiger werden. Und wir sehen Offenbarung 17, 18, und ich denke, die allermeisten bibeltreuen Ausleger haben das immer so gesehen, dass hier die römische Kirche gemeint ist, in ihrem Bündnis mit dem römischen Reich, mit dem weltlichen Staat. Die Hure, die voller Schmuck und Edelsteine ist und auf der anderen Seite vergiftet mit Unzucht, Zauberei und Verführung. Das ist im Kern die katholische Kirche, aber diese weltweite Macht der Hure Babylon, dass alle Völker und alle Könige der Erde von ihr beeinflusst und trunken gemacht werden, das haben wir aus meiner Sicht noch nie erlebt. Sondern das ist zukünftig. Ja? Und deswegen eben die Ausleger, die diese Auslegung vertreten, die ich auch für richtig finde, die gehen im Regelfall davon aus, dass eben am Ende der Zeit die Hure Babylon zu einer Welteinheitsreligion werden wird, unter Führung der katholischen Kirche. Und so sehe ich das auch. Ja? Dass also unter der Führung des Papstes auch ein geläuterter Islam und ein Buddhismus und Hinduismus, dass die verschiedenen Religionen zusammengefasst werden unter einem großen Oberhaupt und dass man gemeinsam für den Weltfrieden und die Verbesserung der Menschheit kämpft. Und diese Religion wird dann von dem Antichristen und seinen Mächten selber noch gerichtet werden. Aber letztlich ist natürlich Gott, der das richtet. Das ist Offenbarung 18. Ja? Also wir müssen sehen, dass zum Beispiel eine der mächtigen Verführungsströme der letzten Zeit ist die Ökumene. Die große Einheit aller Namenschristen. Und es ist erschreckend, dass da zum Beispiel auch früher bibeltreue Geschwister in diese Verführung hineingeraten sind, bis hinein in die Brüderbewegung. Es ist erschreckend, dass es zum Beispiel Leute gibt, die sagen, Papst Ratzinger ist ein wiedergeborenes Kind Gottes und sein Jesusbuch ist bibeltreu. Ja? Die haben keine Ahnung, wie demagogisch und verführerisch die römische Kirche sein kann. Ja? Die können fromme Bücher schreiben, die genau darauf ausgerichtet sind, die Evangelikalen irre zu führen, und die meinen das absolut nicht so, wie sie es schreiben. Ja, die können nämlich, die dürfen lügen, ja, um die Ehre der katholischen Kirche zu befördern. Und das sind die Dinge, da erschrickt man manchmal, wie naiv und harmlos manche Leute sind. Auch der Papst Franziskus wird von manchen zu Evangelikalen erklärt. Ja. Dabei ist er einer der schlimmsten Verführer, der raffiniert versucht, jetzt auch biblische Christen einzuwickeln. Und mit hineinzunehmen in diese große Einheitsbewegung. Ja. Und auf der anderen Seite hat derselbe Papst im Internet ein Video veröffentlicht, wo praktisch mehrere Vertreter verschiedener Weltreligionen, wie zum Beispiel Islam, Hinduismus, Buddhismus, wo sie alle sagen, Gott ist Liebe. Und dann kommt der Papst und sagt, wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Wir müssen doch alle als Weltreligionen zusammenarbeiten, um den Frieden und das Wohlergehen der Welt zu sichern. Und das ist die Religion des Antichristen. Ja? Der Mann ist natürlich ein Verführer und Betrüger, sonst wäre er nie Papst geworden. Aber es ist erschreckend, wie viele Leute einschlafen, statt aufzuwachen und sich von dieser ökumenischen Verführung blenden lassen. Und die andere große Verführungsströmung, die inzwischen fast alle Kreise durchsäuert hat, das sind die falschen Propheten der charismatischen Bewegung. Ja? Pfingstbewegung, Charismatik, das war mal eine Zeit lang eine separierte Verführungsströmung, von vielen gemieden. Und heute dringen die Lehren und besonders die Lieder bis zu den letzten bibeltreuen Kreisen hinein. Ja? Also nur noch ein paar Brüdergemeinden, ein paar russlanddeutsche Gemeinden halten da Widerstand, aber viele Gemeinden, da singt man Albert Freilieder und denkt sich gar nichts dabei, dass das ein katholischer Charismatiker ist, ein doppelter Verführer. Ne? Und außerdem ist er noch geschieden und wieder verheiratet. Aber das ist ja egal, das sind so schöne Lieder, die laufen rein wie Öl. Und man merkt nicht, dass man unter den Verführungsgeist der falschen Propheten der Endzeit gekommen ist. Ja? Und diese Pop- und Rockmusik, die damit verbunden ist, ist eine verzaubernde Musik, die die Leute letztlich öffnet für falsche Geister. Ja? Und das wird nicht mehr erkannt. Und so legt der Feind da eine Schlinge nach der anderen und versucht die Leute Schritt für Schritt ein Stück Richtung Babylon hin zu manövrieren. Ja? Und das gelingt leider in einem erschreckenden Maß auch bei Christen, die eigentlich von ihrer Prägung, von ihrer Herkunft her genau wissen müssten, dass das nicht richtig ist. Ja? Aber man will es gar nicht hören. Man will es gar nicht befolgen. Weil das andere ist scheinbar so süß und so schön und so angenehm für das Fleisch, dass man das bevorzugt. Ja? Also das sind so Linien der Verführung, die ökumenische Bewegung, die falschen Propheten der Endzeit. Vielleicht da bloß nochmal als ein kleiner Hinweis, auch wenn man mit Charismatikern vielleicht auch ins Gespräch kommt. Ne? Matthäus 7 lehrt, der Herr warnt seine Jünger vor den falschen Propheten. Und da sagt er ja, ab Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann macht er weiter, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich sage immer, wenn wir das ernst nehmen, was in Matthäus 24 und Matthäus 7 steht, dann müssen wir erwarten, dass in der Endzeit es eine Bewegung von falschen Propheten gibt, die gekennzeichnet sind durch drei Eigenschaften. Erstens, sie weissagen im Namen Jesu Christi, das heißt, sie haben angebliche neue Offenbarungsbotschaften. Der Herr hat zu mir geredet. Zweitens, sie treiben Dämonen aus im Namen Jesu Christi. Und drittens, sie tun große Wunderzeichen im Namen Jesu Christi. So, und jetzt kann man sich mal ganz nüchtern fragen. Man guckt sich so mal die Kirchengeschichte der letzten zwei Jahrhunderte an. Wo gibt es eine Bewegung, die diese drei Kennzeichen vereint, auf sich vereint? Es gibt nur eine, die Pfingsten-charismatische Bewegung. Plus so ein paar kleine Unterströme. Ne? Das ist ganz klar. Also wenn man das wissen will, dann kann man wissen, wer die falschen Propheten und Verführer der Endzeit sind. Aber wer es nicht wissen will, der wird es nicht erkennen. Ja? Der bleibt verführt. Also der Herr hat uns in seinem Wort den Rahmen gegeben, damit wir diese Dinge durchschauen und erkennen können. Ja? Aber wir müssen es auch erkennen wollen. Ich möchte vielleicht zum Abschluss nochmal 2. Thessalonicher 2 lesen, weil das eben auch so ein Rahmen ist für die Endzeitentwicklung, der uns vieles bewusst macht. Ab Vers 1, 2. Thessalonicher 2, und damit wollen wir auch dann den Vortrag zu Ende gehen lassen allmählich. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also ist ganz wichtig, viele eher pietistisch geprägte Brüder sagen, naja, hier steht doch praktisch, dass der Herr erst wiederkommen kann, wenn der Abfall kommt und der Antichrist gekommen ist. Ja? Aber das ist eine oberflächliche Sicht der Dinge. Ich habe übrigens eine Broschüre geschrieben, den Herrn erwarten, wo ich mal versucht habe, diese ganze Lehre der Bibel über die Wiederkunft Jesu Christi so ein bisschen darzustellen und zu erklären. Aber Tatsache ist, die Thessalonicher waren ja im ersten Brief und auch von dem Apostel Paulus schon gelehrt worden, den Herrn Jesus jederzeit zu erwarten. Und dann kamen Verführer und haben ihnen eingeredet, dass der Gerichtstag des Herrn, der Gerichtstag des Messias schon da wäre und ihre Verfolgung ein Teil des Gerichts ist. Das heißt, sie haben gedacht, der Zorn Gottes richtet sich auch gegen uns. Und sie waren genauso verwirrt und bedrückt, wie das auch heute Christen sind, die diese falsche Lehre glauben. Ja? Sie kommen in Verwirrung, sie haben Angst vor dem Zorngericht Gottes, das sie auch treffen wird, wenn der Antichrist kommt. Und sie sind nicht in der Lage, wirklich freudig den Herrn zu erwarten. Letztlich erwarten diese Geschwister, und ich kenne viele von ihnen, habe auch Respekt vor ihnen und schätze sie, aber sie erwarten den Antichristen. Ja? Und diese Art von Verwirrung war auch dort geschehen, und der Apostel Paulus zeigt ihnen ganz klar, die Vereinigung mit dem Herrn, das wird vor diesem Gerichtstag sein. Und es muss ja sein. Die Gemeinde muss entrückt sein. Wenn der Herr wiederkommt zum Gericht, wird die Gemeinde ihn begleiten. Und zwar in Herrlichkeit, im Siegesschmuck. Das heißt, es muss vorher auch der Richterstuhl des Christus stattgefunden haben. Die Gemeinde muss im Himmel gewesen sein, bevor sie mit dem Herrn aus dem Himmel wieder auf die Erde kommt. Das ist gar keine Möglichkeit, dass das anders wäre. Ja? Die Hochzeit des Lammes findet aus meiner Sicht auch im Himmel statt. Ja? Und diese Dinge hat der Apostel Paulus ihnen gesagt, der Tag des Christus oder der Tag des Herrn, das ist der Gerichtstag, wo der Herr offenbar wird in Macht und Herrlichkeit. Und dieser Tag kann nicht kommen, bevor nicht alle Bosheit vollendet ist. Das habe ich ja vorher gesagt. Endzeit, Ausreifung des Bösen. Ja? Das heißt, die Christenheit muss ihre Bosheit vollenden, indem sie sich auch formell von Christus lossagt. Und die Welt muss ihre Bosheit vollenden in dem Menschen der Gesetzlosigkeit, der sagt, ich kenne keinen Gott, ich will keinen Gott, ich bin selber mein Gott. Ja? Das ist übrigens New Age. Ja? Das ist die Religion des Humanismus, die ganz viele Leute schon heute im Westen vertreten. Ich bin selbst mein Herr und Gott. Es gibt nichts über mir. Ja, das ist teuflisch. Ja, und diese ganzen Dinge müssen erst zur Vollendung gekommen sein, bevor der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und dann 2. Thessalonicher 1, in verzehrendem Feuer, im Gericht, im Zorn. Ja, bevor dann die Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in Jerusalem aufgerichtet werden wird. Erst kommt das Gericht. Und das wollen auch viele nicht wahrhaben. Viele sagen heute, ach, die Welt wird sich evolutionär, friedlich, immer christlicher entwickeln. Das Reich Gottes breitet sich aus wie ein Sauerteig, bis alles christlich geworden ist auf der Welt. Und dann gibt es gar keinen Zorn. Und das ist Lüge. Das ist Betrug. Ja? Das widerspricht ganz klar den prophetischen Aussagen der Schrift. Ich habe schon erwähnt, Lukas 17, ja, wo der Herr Jesus sagt, die Welt muss so verdorben und böse geworden sein am Ende, dass Gott nur noch mit Feuer antworten kann, mit Gericht, ja, wie in den Tagen Noahs und Lots. Ja, hier müssen wir uns klar machen, das eine ist Wunschdenken, Verführung und das andere ist die harte biblische Wahrheit. Und die gefällt uns nicht. Ja, wer will schon gerne durch Krisen und Nöte gehen? Ja, es ist viel schöner, wenn man so im Spaziergang so allmählich auf dem breiten Weg in den Himmel kommen kann. Ja? Nur der Herr Jesus sagt, der breite Weg führt ins Verderben. Der führt nicht in die Herrlichkeit. Ja? Der schmale Weg führt in die Herrlichkeit. Und das sind diese Verführungen. Und deswegen ist es klar, der Gerichtstag des Herrn, der wiederkommende Herr, das setzt voraus, dass die Bosheit der Welt ausgereift ist. Ja?
Lesen wir nochmal weiter von dem Sohn des Verderbens, Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit ihr geoffenbart werdet zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also hier sehen wir nochmal diese Linien, die in der Endzeit zusammenlaufen. Die Gesetzlosigkeit, die Auflehnung gegen Gottes Ordnungen, die hat heute Dimensionen angenommen, die eigentlich früher unfassbar war. Ja, und jetzt muss es klar sein, diese Gender-Ideologie ist nicht nur irgendein modischer Quatsch, ja, sondern diese Gender-Ideologie ist im Grunde ein massiver Frevel gegen Gott. Der Mensch sagt, ich akzeptiere es nicht, dass ich als Mann und Frau geschaffen bin. Ja? Ich akzeptiere überhaupt keine Vorgaben von Gott mehr. Ja? Die Grundordnung, die soziale Grundordnung der Welt ist die Ehe und Familie. Und die hat der moderne Mensch auch schon aufgelöst. Aber jetzt geht er noch weiter und sagt, die geschlechtliche Identität bestimme ich selbst. Ich bin der Herr, mein Gott. Ich mache mir meine eigenen Gesetze. Ich entscheide selber, ob ich Mann oder Frau sein will. Ja? Das ist Frevel. Das ist eine absolute Rebellion gegen Gottes Ordnung. Gegen Gottes Schöpfungsordnung. Ja? Und das wird nicht unbeantwortet bleiben von Gericht. Das muss uns ganz klar sein. Ja? Der Mensch hat die moralischen Gebote Gottes immer mehr aufgelöst. Ja? Und er hat dann eben, jetzt fängt er an zu sagen, ich will da entscheiden, ob ich Mann oder Frau bin. Und genauso sagt er letztlich auch, ich will unsterblich werden. Diese ganzen verrückten Computer Milliardäre in Amerika, da gibt es einige, die haben praktisch Stiftungen und Forschungsprojekte finanziert, wie der Mensch unsterblich werden kann. Sie suchen nach dem Unsterblichkeitsgen, dass man erreichen kann, dass der Mensch ewig lebt. Ja? Also die arbeiten an ihrer eigenen Selbstvergottung. Und alles, was Begrenzung ist, geschöpfliche Begrenzung, soll weggeschoben werden, bis hin zur Sterblichkeit. Und das ist Frevel. Ja, das ist Rebellion. Und das schaffen sie natürlich mit Dummheit, mit Torheit. Aber sie sind ernsthaft dabei und geben Millionen aus, um unsterblich zu werden. Ja? Also da merken wir, die Rebellion geht immer weiter. Ja, früher waren die Menschen auch gottlos, sittenlos, moralisch zügellos. Ja? Aber ich glaube nicht, dass im alten Rom jemand gesagt hätte, ich will jetzt eher eine Frau sein als ein Mann. Ja? Also so weit ging die Auflösung noch nicht. Das ist neu, das ist endzeitlich, denke ich. Ja? Und letztlich diese Gesetzlosigkeit bedeutet, ich erkenne keinerlei Schranken von Gott mehr an. Ja? Und das ist ja das Interessante, dass der Satanismus im Grund als Motto hat, tu was du willst. Ja? Erkenne einfach keinerlei Grenzen an, sondern mach einfach das, was dein Ding ist. Und das ist auch die Parole der modernen Welt. Ja? Das muss uns zu denken geben. Also, das ist die eine Seite, diese Gesetzlosigkeit. Auf der anderen Seite sehen wir hier, die religiöse Verführung durch falsche Propheten, durch falsche Wunderzeichen ist auch ein Gericht Gottes. Und zwar, weil die Menschen, auch die äußerlichen Namenschristen,
die Wahrheit Gottes nicht mehr akzeptieren wollten, sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verfügung. Ja? Also der Einbruch der Pfingstbewegung 1901 war ein Gericht Gottes. Der Vormarsch der Bibelkritik ist auch ein Gericht Gottes. Aber speziell wird hier genannt, eben diese wirksame Kraft der Verführung durch falsche Wunderzeichen. Und das hat Gott in die Namenschristenheit gesandt, weil sie sein Wort und ihn verworfen haben. Ja? Und deswegen, es ist ganz klar, diejenigen, die nicht bereit sind, sich zu bekehren und vor dem Evangelium und vor Christus zu beugen, die werden sich vor dem Antichristus beugen müssen. Da führt dann kein Weg mehr vorbei. Ja? Aber auf der anderen Seite, alle wahren Gläubigen, und das ist ja das Schöne, deswegen habe ich das auch noch gelesen, den Vers 13, die Gott begnadigt hat, die errettet sind, sie sind aus diesem schrecklichen Gerichtshandeln Gottes ausgenommen. Sie sind Begnadigte und Geliebte. Sie sind solche, die mitten in dieser üblen, schrecklichen Zeit die bewahrende Hand Gottes erleben und die Hoffnung der Herrlichkeit haben. Ja? Das ist dieser Kontrast. Die Welt geht dem Zorngericht zu. Und dieses Zorngericht, da ist ein Teil dieser Verführung. Und wisst ihr, bei uns gibt es ja den Peter Wenz, diesen Extremcharismatiker, 4000 Gottesdienstbesucher, größte Gemeinde Deutschlands, große Erfolgsstory. Und dann gibt es so metergroße Plakate bei uns, lass dich heilen, komm zum Heilungsgottesdienst, Wunder sind angesagt. Ja? Und dann denke ich manchmal, Offenbarung 13, ja? Die Welt wird den Satan und den Antichristen anbeten wegen eines Heilungswunders. Ja? Und die Charismatiker, denen sind gar nicht bewusst, dass sie die Menschen konditionieren und vorbereiten auf diese endzeitlichen teuflischen Betrügereien und falschen Heilungswunder, die dann mal die Menschen dazu bringen, das Tier anzubeten. Ja? In diese Linie sind diese Dinge einzuordnen. Ja, wir haben die echten Wunderzeichen in der Anfangszeit der Gemeinde, zusammen mit der echten Offenbarung Gottes. Und dann kommt die falsche Lügenoffenbarung des Satans, beglaubigt durch falsche Wunderzeichen, dazu gehört auch das falsche Zungenreden, Heilungswunder, Machttaten, ja. Und das haben wir am Ende. Wir haben am Ende keine echten neuen Propheten und Apostel, das sagt die Bibel nirgends. Sondern sie sagt, nach Abschluss der Offenbarung, wer jetzt noch eine prophetische Offenbarung äußert und etwas zum Wort Gottes hinzufügen will, der kommt unter das Gericht. Aber wir haben falsche Wunder und falsche Propheten, das wird immer schlimmer werden, immer massiver werden. Und die dürfen echte Wunder tun. Ja? Der Antichrist und der falsche Prophet, die dürfen sogar Feuer vom Himmel fallen lassen. Aber es wird dort geschrieben in Offenbarung 13, es wurde ihnen gegeben. Das können sie nicht aus sich selber. Gott hat es ihnen erlaubt. Ja? Aber nur, dass uns klar ist, wie naiv das ist, wenn wir sagen, oh, da geschehen Wunder, das muss von Gott sein. Ja? Dann haben wir nicht verstanden, was die Endzeit ist. Wir müssen wachsam und nüchtern sein. Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen, in die wir hineingestellt sind. Und die Endzeit ist eine schwere Zeit, eine herausfordernde Zeit. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nochmal bewusst lesen, was in Lukas 21 steht, was der Herr seinen Jüngern sagt, Vers 28, und damit wollen wir erstmal abschließen. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also wir wollen uns nicht mit der Endzeit beschäftigen, um krankhaft in Ängste zu verfallen, um wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, wann der Antichrist kommt, sondern wir wollen wissen, wenn diese Dinge sich immer mehr abzeichnen, dann wissen wir, unsere Erlösung ist nahe. Der wiederkommende Herr, Jesus Christus, ist nahe und wir brauchen keine Angst haben. Wir müssen wachsam sein, wir müssen beten, wir müssen mit heiligem Ernst dem Herrn nachfolgen. Derjenige, der locker und lässig und halbherzig dem Herrn nachfolgt, hat keine Verheißung. dass er durch alles locker durchkommt. Ja? Aber die wahren gottesfürchtigen Gläubigen, die dem Herrn dienen wollen, die werden bewahrt. Das wissen wir. Das hat Gott verheißen. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu ängstigen. Wir dürfen auf unseren wiederkommenden Herrn blicken, wenn wir das Thema Endzeit behandeln. Er wird wirklich alles zu einem Ende bringen und er bringt auch seine Gemeinde zur Vollendung, indem er sie entrückt und in die Himmelsherrlichkeit. Und das soll unsere lebendige Hoffnung sein. Hoffentlich jeden Tag. Amen. Ja, wir wollen noch zum Abschluss noch miteinander beten. Stehen wir vielleicht auf, wer kann. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so herzlich, dass du uns in deinem Wort wirklich auch Orientierung gibst über diese letzte Zeit, in der wir stehen. Du willst nicht, dass wir darüber im Unklaren sind, wie herausfordernd und ernst diese Zeiten sind. Und doch hast du uns auch deine Gnade und deinen Beistand verheißen. Du hast uns einen Weg gezeigt, wie wir als treue Gläubige wirklich auch durch diese Zeit durchkommen, wie wir in Treue unseren Auftrag erfüllen und dir nachfolgen können. Und wir wissen, dass du der Sieger bist, der Sieger über den Satan, der Sieger über den Antichristen, der Sieger über diese ganze Welt. Und bei dir finden wir Kraft und Frieden und Geborgenheit, um wirklich diese Welt zu überwinden und ein Zeugnis zu sein und in Absonderung und Treue mit dir zu leben, bis du wiederkommst, Herr. Und lass das wirklich unsere Hoffnung sein. Du kommst bald, Herr, und wir dürfen in der Himmelsherrlichkeit sein bei dir. Und dass wir wirklich auch ermutigt werden auf der Erde, Herr, in Treue und Konsequenz dir zu dienen, solange du uns noch auf dieser Erde lässt, Herr. Segne dein Wort, Herr, segne die Belehrung und die Ermunterungen und gib uns Gnade, dass unser Herz immer mehr auf dich ausgerichtet wird. Amen.